Am Wege, die Ortsbeschreibungen zur Wanderung von Fana nach Maniago. Fana, Fana, Faun. Das Zentrum wird von einer pentagonalen Ringstraße gebildet, die ihre Menetekel in alle fünf Himmelsrichtungen ausstreckt, was die Orientierung nicht gerade erleichtert. Im Zweiten Weltkrieg war hier ein deutsches Kommando mit 200 Soldaten stationiert, die mit Haubitzen und Kanonen die Partisanen in den Bergen bekämpften. Diese beschossen ihrerseits den Ort, dem man die Bombenschäden sowie die Zerstörungen durch das letzte Erdbeben noch immer ansehen kann. Eine Leerstelle wurde von einem modernen Municipio besetzt, das mit einer Kombination aus Sichtbeton und Natursteinmauern gute Figur macht. Ansprechend ist auch die neoklassizistische Pfarrkirche San Martino, vielleicht wegen ihres vergleichsweise bescheidenen Auftritts. Schon um 750 nach Christus weihte man hier dem heiligen Martin eine Kirche und gründete ein Frauenkloster, das aber bald von Barbaren zerstört wurde. Nach der Wiedererrichtung im 11. Jahrhundert folgte der nächste Rückschlag. Sämtliche Nonnen raffte die Pest dahin, nur die Äbtissin überlebte dank einer Wallfahrt nach Rom. Sie überschrieb die Abtei den Benediktinern, was zu jahrhundertelangen Besitz- und Kompetenzstreitigkeiten führte, denen der Papst erst 1746 per Auflösungsbulle ein Ende bereitete. Von seinen Sakralbauten abgesehen, wozu auch das wahrscheinlich älteste Marienheiligtum Friauls gehört, zehrt Fana von seinem Ruf als Paese delle Mele, das im 18. und 19. Jahrhundert die damalige Hauptstadt Venedig mit Äpfeln belieferte. Exportiert wurden aber auch viele Arbeitskräfte, wovon die im Dorf ausgebildeten Terrazzai und Mosaicisti besonders gefragt waren. Mosaikkünstler aus Fana erhielten Aufträge in Frankreich, Österreich und Ungarn, einige sogar in Russland und in den Vereinigten Staaten. Der Ort brachte außerdem mehrere renommierte Anwälte und Notare hervor. Einen von ihnen, Lino Molin, verschlug es nach Massachusetts, wo er in den 1920er Jahren dem Sacco Vanzetti Defense Committee angehörte. Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti waren zwei aus Italien eingewanderte Arbeiter und Anarchisten, die 1921 aufgrund fragwürdiger Indizien des Raubmordes angeklagt wurden, was weltweite Massenproteste gegen die amerikanische Klassenjustiz auslöste. Beide wurden nach einem mehrjährigen Prozess zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Das Committee hielt während ihrer Hinrichtung Mahnwache vor dem Staatsgefängnis von Charlestown. Einkehr Bar da Jacu. Gemütliches Beisel am verkehrsberuhigten Platz neben der Kirche. In der Früh gibt's guten Kaffee, den Abstauber hebt man sich für den Abend auf. Frisanco Frisank. Seine erste schriftliche Erwähnung erfuhr das Dorf im Jahr 1293 unter der Bezeichnung Freidank, woraus später Friedank und dann Frisank wurde. Das deutet auf deutschsprachige Grundherren hin, für die es jedoch nur wenig zu holen gab, denn die Kommune Poverissimo war von der Steuer befreit. 200 Jahre später lebte Frisanco seine beste Zeit, indem es gewinnbringend Holz und Heu, Kräuter und Käse, aber auch Quarze zur Glasproduktion an die Venezianer lieferte. Wachstum verzeichnete es auch während der Türkeneinfälle, als reiche Familien im Val Colvera dauerhaft Schutz suchten und fanden. 1811 unter französischer Verwaltung wurde die Gemeinde bestehend aus Frisanco und dem Nachbardorf Pofabro, das stets der wohlhabendere Ort war, geteilt, was die ständige Rivalität zwischen den Dörfern weiter befeuerte. Heute ist Frisanco wieder Hauptort des Tales und steht seinem Nachbarort Pofabro in puncto Schönheit um nichts nach. Da wir dort prägen instandgesetzte Steinhäuser mit dunklen Holzbalkonen das Ortsbild und ist es ein Vergnügen, durch die engen Gassen zu wandeln. Herzstück ist die Piazza Bognici, benannt nach dem gleichnamigen im Jahr 1600 errichteten Palazzo, in dem heute das Municipio untergebracht ist. Schräg gegenüber kann man im Museo della Casa, der ehemaligen Molkerei, mehrere historische Gebäude samt Interieur im Maßstab 1:10 besichtigen. Die Puppenhäuser stammen aus der Werkstatt des 1912 geborenen Karolin Petrame und sind bis ins kleinste Detail ausgeführt. Auch die verwendeten Materialien entsprechen den realen Vorbildern und wurden vom Meister ob als Steinmetz, Maurer, Zimmermann, Dachdecker, Schmied, Werkzeugmacher, Tischler, Korbflechter, Fassbinder oder Schneider, mit rührender Sorgfalt verarbeitet. Beltrame hat 40 Jahre seines Lebens dem Modellbau gewidmet. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist der große historische Brunnen auf der Piazza del Popolo, wo sich die Frauen noch in den 1950er Jahren zum Wäschewaschen trafen. Es waren Nachfahrinnen jener Hexen, denen 1650 von der Heiligen Inquisition der Prozess gemacht wurde. Die Delinquentinnen trafen sich laut Protokoll der Diözese auf einer Alm unter dem Monte Raut zum Sabbat, um mit dem Teufel Unzucht zu treiben und Unglück über das Dorf zu bringen. Das Urteil, Tod am Scheiterhaufen, wurde in Udine vollstreckt. Noch im 19. Jahrhundert galt Frisanco als Hexennest und machte man Frauen mit dem bösen Blick für eine verheerende Typhus- und Pockenepidemie verantwortlich. Zu dieser Zeit war Frisanco noch weitgehend isoliert und entsprechend rückständig. Erst 1888 schuf man eine Straßenverbindung zu den großen Orten in der Ebene. Das änderte wenig an der bitteren Armut im Val Colvera, der sich immer mehr Dorfbewohner durch Auswanderung zu entziehen suchten. Hatte die Gemeinde 1871 noch 3.700 Bürgerinnen, waren es 100 Jahre später nur noch 620. Erst in den letzten Jahren ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, was auf den Zuzug von Städtern zurückzuführen ist, die viel Geld in die Restaurierung verlassener Häuser und Weiler stecken. Die Immobilienpreise in Frisanco sind trotzdem moderat geblieben. Ruinen sind ab 20.000 Euro zu haben, intakte Häuser bereits ab 80.000. Bofabro, Bofabri. Nur wenige Orte Friauls sind im Kern so unverfälscht wie dieses Bergdorf unter den Steilwänden des Monte Rodolino. Wie vor drei Jahrhunderten stehen die braunen Sandstein- und grauen Kalksteinhäuser zusammen und muten mit ihren niedrigen Hausdurchgängen und dunklen Holzbalkonen fast mittelalterlich an. Dazu tragen auch die grobe Pflasterung und die sparsame Beleuchtung der Gassen und Treppenwege bei. Außerdem besitzt Bofabro keine herrschaftlichen Palazzo, wie man sie sonst von karnischen Orten dieser Größe kennt. Eine Ausnahme stellt der Caseificio, die ehemalige Käserei, dar, der mit seinen noblen Bogenfenstern auch als Municipio durchgehen würde. In den Schatten gestellt wird es nur von der klassizistischen Pfarrkirche, die der ganze Stolz des Dorfes ist, aber auch als historische Bausünde betrachtet werden kann. Wie um die Gläubigen einzuschüchtern, blustert sie sich über dem Dorfplatz auf und drängt dabei sogar den eigenen Glockenturm zur Seite. Eine breite Treppe führt zum Portal, das so hoch ist, dass sich beim Eintreten nicht einmal der liebe Gott bücken muss. Der Blick zurück ist erbaulicher. Er schweift über die kreisförmige Piazza, in deren Mitte ein manieristischer Brunnen sprudelt, der unschwer als verschnörkelter Phallus zu erkennen ist. Er stammt aus dem 19. Jahrhundert, als solche Symbole zum Standardrepertoire der Bildhauer gehörten. Anmutig öffnet sich das Val Colvera im Hintergrund. Anfällig für Kitsch sind die Bewohner bis heute geblieben. Höhepunkt des Jahres ist eine Krippenausstellung im Advent, bei der fast jedes Haus eine entsprechende Installation präsentiert. Da fährt die Heilige Familie auf einem Tandem mit Kindersitz spazieren oder kommen Maria, Josef und Jesus als bemalte Ostereier daher. Das muss einem nicht gefallen, zeugt aber von einer funktionierenden Dorfgemeinschaft und dem kollektiven Selbstverständnis von Originalität. Aus diesem Grunde wurde auch der österreichische Kulturverein Momentum pro Regione, der laut Selbstdefinition zur Abwehr falsch verstandener Globalisierung, zur Kräftigung regionaler Eigenheiten und zum Genuss dessen, was noch besonders ist, gegründet wurde, auf Bofabro aufmerksam. Auf seiner Webseite wird von einer Reliquie des Heiligen Geistes berichtet, die im Ort aufbewahrt werde, deren Existenz zwar niemand bestätigen wolle, die aber in den Schriften des vatikanischen Chefexorzisten Gabriele Amort, gestorben 2016, erwähnt sei. Zitat: Der Legende nach ist der Teufel nach einer verlorenen Wette mit dem Heiligen Geist in dieser Reliquie gefangen, die jährlich im Rahmen einer geheimen nächtlichen Prozession hervorgeholt und danach sofort wieder weggeschlossen werden soll. Amort war Vorsitzender der kirchlich anerkannten Internationalen Exorzistenvereinigung und gab an, sich regelmäßig mit dem Satan, der kein Latein konnte, sondern nur Italienisch sprach, unterhalten zu haben. Auch habe er am Mord persönlich rund 70.000 Teufelsaustreibungen vorgenommen. Keine Freude dürfte der Leibhaftige mit dem Kreuzweg haben, der 2004 von Giulia Artico und Giovanni Padovan geschaffen und von den frommen Familien des Dorfes gestiftet wurde. Alle 14 Stationen sind aus großen Flusssteinen gemeißelt, die von den Spendern eigenhändig an Ort und Stelle gebracht wurden. Ob sich die Kraftanstrengung und der handwerkliche Aufwand in künstlerischer Hinsicht gelohnt haben, ist Auslegungssache. Bonuspunkte beim jüngsten Gericht bringen sie mit Sicherheit. Einkehr: Le Monde Café, freundliche Dorfbar an der Piazza 20 Settembre, die neben guten Wein auch Bettina, eine besondere Salame aus dem Wald Tramontina, offeriert. Leider bietet die Terrasse nur wenig Platz, weshalb hiermit die Umgestaltung des angrenzenden Parkplatzes in einen Gastgarten angeregt wird. La Pignata, gut versteckt im Winkelwerk der Steinhäuser, bietet die hübsche Trattoria schnörkellose heimische Kost wie Tagliatelle ai Porcini oder Cervo con Polenta. Auch die Dolci della Casa sind zu empfehlen. Ein weiterer Pluspunkt ist die schöne Terrasse. Maniago, Mania. Mit einem der größten Plätze Friols gibt sich Maniago urbaner, als es in Wirklichkeit ist. Im Grunde umfasst die Altstadt kaum 5 Straßen und eben jene Piazza Italia, um die sich die wichtigsten historischen Gebäude gruppieren. Es sind der Palazzo d'Artemis Maniago mit einem großen Löwenfresko und einem stimmungsvollen Innenhof, die Loggia Comunale, wo einst öffentlich Gericht gehalten wurde, sowie der Duomo San Mauro, der eine spätgotische Fassade und eine schöne Holzdecke besitzt. Wer auf der Via Castello zur Burgruine hinaufspaziert, blickt auf eine reichlich zerfledderte Ansiedlung. Trotzdem lässt sich hier ein angenehmer Abend verbringen. Erstens kann man dem netten Gewurl auf der Piazza Italia beiwohnen, zweitens gleich um die Ecke gut essen und übernachten. Außerdem lohnt sich die Besichtigung des Museo dell'Arte Fabrile e delle Coltellerie, das der Geschichte der Messerproduktion gewidmet ist und das Thema auf höchst ästhetische Weise abhandelt. Noch heute produzieren rund 200 Betriebe in und um Maniago Schneidewerkzeuge aller Art. Die edelsten Taschen, Jagd- und Küchenmesser sind begehrte Sammlerstücke und finden Absatz in ganz Europa. Die Formenvielfalt und das moderne Design sind beachtlich. Zugleich hat das Riesenangebot von Kampfmessern auch etwas Beängstigendes. Nicht zufällig wirbt die österreichische Interessensgemeinschaft Liberales Waffenrecht mit einer eigenen Messeredition aus Maniago. Der Grundstein für die Schmiedezunft wurde 1553 gelegt, als man zur Bewässerung der Felder einen Kanal aushob, an dem sich bald mehrere Essen und Hämmer ansiedelten, um das Erz aus einer nahegelegenen Mine zu verarbeiten. Das Gerinne begleitet heute Wanderer bei ihren Einmarsch in die Stadt. Bald entwickelte sich Maniago zu einem Zentrum der Schmiedekunst und belieferte das venezianische Heer 3 Jahrhunderte mit Schwertern, Stabwaffen und Streitäxten. Im 18. Jahrhundert verlegten sich immer mehr Manufakturen auf die Herstellung von Haushaltsmessern und Scheren, die von fahrenden Händlern im ganzen Alpenraum feilgeboten wurden. Auch chirurgische Instrumente und anderes Spezialwerkzeug wurde von den Favri d'Affin, Feinschmieden, hergestellt. 1907 ging die erste elektrifizierte Messerfabrik in Betrieb. Eigentümer war der deutsche Unternehmer Albert Marx, der sich zuvor die Genossenschaft der preisgekrönten Schmiedeindustrie einverleibt hatte. Dank moderner Maschinen konnten die Schneidewerkzeuge nun arbeitsteilig, zeitsparend und in hohen Stückzahlen produziert werden. Mittels Stahlpressen, Stanzen und Schneideautomaten wurden die Rohlinge gefertigt, Drehbänke, Fräsen und Schleifmaschinen dienten der Endverarbeitung in einer bisher nicht gekannten Präzision. Über die Arbeitsbedingungen der Fabri erfährt man im Museum leider wenig. Bis heute verbindet man die Produkte aus Maniago mit innovativer Technologie und der Verwendung hochwertiger Materialien. Ein eigenes Gütesiegel verspricht besondere Qualität und hilft bei der Vermarktung. Die Produktpalette umfasst mittlerweile auch Turbinenschaufeln, Zahnräder und Schlittenkufen, nicht zu vergessen die aussterbende Gattung der Korkenzieher. Einkehr: Antica Trattoria Tre Tori. Originelle Speisekarte, sympathische Bewertung. Via Roma Dieci, www.trattoriaretori.com. Albergo Montenegro, charmantes kleines Hotel an der Piazza Italia mit überraschend ruhigen Zimmern. Dafür geht es in der Bar wie im Bienenstock zu. Pizzeria, Birreria, Antica, Coltellaria. Ein engagiertes Team hat eine alte Messermanufaktur am Ausgang der Kolberer Schlucht in ein beliebtes Fresslokal verwandelt. Gut sind hier nicht nur die Pizzen und das hauseigene Bier, sondern nicht zuletzt das Ambiente. Das Allerbeste aber sind die Lackschuhe des Chefs.